Wir begrüßen unseren Gast hier im Studio. Kurt Hohendorf ist da. Hallo, schön, dass du da bist, Kurt.
Hallo.
Du bist bildender Künstler und liest aber auch, schreibst und liest.
Ja.
Ja, ein vielseitig aktiver bildender Künstler. Ja, du hörst mich? Wir sind live.
Ja.
Ich kann nicht lauter sprechen. Du kannst dir nachher, wenn wir einmal nochmal Musik hören, kannst du den Kopfhörer aufziehen und den mega aufdrehen.
Ich höre dich schon.
Ja, ne? Wir sind hier im Studio und haben es gemütlich. Du kommst mit dem Fahrrad her ins Sudhaus und am Mittwoch, du gehst fast jeden Abend in Blauen Salon, bist da Stammgast.
Nee, und nicht jeden Abend, das ist übertrieben. Übertreib mal nicht, mal lieber.
Aber regelmäßig, ja.
Regelmäßig, eine wunderbare Kneipe, die liebe ich sehr. Wenn ich aus Berlin komme oder aus Hamburg, denke ich mal, was machst du denn jetzt in Tübingen? Ah, Blauer Salon, alles klar.
Wie kommt es, dass du da Stammgast geworden bist?
Das hat mich neugierig gemacht. Ich war früher Stammgast im Budanger. Und da gab es irgendwelche Dinge, die mir nicht so gefielen. Und dann habe ich mich umgeschaut, das ist jetzt gleich 12 Jahre her, was es sonst noch gibt und was ich gehört habe. Und was ich von dem Blauen Salon wusste, war gar nichts. Ich dachte, es ist ein blauer Salon mit so Tüll und Blau, irgendwo in der dritten oder zweiten Etage der Münzgasse. So war meine Idee. Dann sagte mir jemand, immer, Blödmann, komm her. Ich zeig dir mal, wo der Blaue Salon ist. Dann staunte ich über diesen Salon. Und dieser Salon erinnerte mich natürlich an Studentenzeiten und aber auch an Berlin vor allem, ne? Kreuzberg und so. Irgendwie hat das was davon. Aber es waren vor allem eben die Leute, die dort waren. Diese Mischung, dieses wache, freche, unmittelbare, das mochte ich.
Und seither gehst du da regelmäßig hin? Und
ja, ich kenne sehr verschiedene Leute inzwischen. Manchmal tauche ich auch völlig weg und lese oder schreibe was. Aber ich bin auch ganz gern offen für die Leute, die ich kenne. Da gibt es den Morat zum Beispiel. Der Morat, der stand hinten in der Ecke vor vielen Jahren. Dave, was ist das denn für ein Typ? Klasse. Habe ich den rangewunken, da kam er zu mir rüber. Und er sagte, was ist? Ich sagte, ich wollte dich kennenlernen. Ich finde dich so als Erscheinung toll. Und seitdem sind wir Freunde quasi. Der hat einen ganzen Club um sich herum, ne? Alle so Griechen, Türken, völlig verrückte Deutsche, völlig verrückte Mischung, Inder dabei. Die sind jetzt nicht mehr so oft da, aber auch andere an der Theke. Man trifft sich da und macht auch gerne Witze über den Tag natürlich und hat Spaß daran, über die Politik herzuziehen. Das hört sich einfach wie Stammtisch so ähnlich. Geht's tiefer, ne? Manchmal auch.
Und das inspiriert dich dann auch für deine künstlerische Tätigkeit?
Die halte ich ziemlich zurück. Ich gehe davon aus, oft so in den Bemerkungen, dass die wohl wissen, was ich mache und wer ich bin. Aber das trete ich dann nicht besonders breit, weil ich immer Abstand haben möchte. Ne? Ich muss mich jetzt nicht als Künstler da groß darstellen oder sowas. Das ist nicht mal, mir liegt mehr das, die Begegnung an dem Menschen, wie er ist. Und das sind sehr verschiedene, zu denen ich Beziehungen habe. Sehr verschiedene, gerade auch ganz junge Leute manchmal, die irgendwie neugierig sind und dann kommen wir ins Gespräch. Und ich kriege was mit, was ich sonst nicht mitkriege, wenn ich nur bei den alten Herren bin. Weißt, das halte ich nicht lange aus. Da bin ich auch ab und zu, aber ich mag das Junge, das Alte natürlich genauso, beides in mir, aber dieses fließende, suchende noch und noch bewusst Blödsinn machen oder was oder Fehler machen, ist ganz wichtig als Erfahrungsgrad. Den kenne ich ja auch, als jetzt noch. Ja, Fehler sind total wichtig, um was zu begreifen. Nicht alles nur nach Vorschrift und nicht alles nach Programm. Katastrophe für mich.
Und wie reagieren die jungen Leute auf dich? Fühlst du dich da akzeptiert und
Dann würde ich mir ja zu sehr schmeicheln. Aber ich muss denen eher schmeicheln, dass die so offen sind. Sind offen neugierig auf jemanden, der querdenkt. Ich bin hier ein Querdenker. Und mag auch den Widerspruch und sowas. Aber nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus Gründen, die ich mir so, würde ich sagen, mir selber herangezogen habe. Ich habe gelernt, mir selber zu widersprechen. Das war ganz wichtig. Diese Phasen habe ich immer wieder gehabt. Und vieles andere, was mich so Innenwelt, Außenwelt, weißt du, dieses Studium, wer bin ich eigentlich? Das hat mich immer total interessiert. Und dann erst, wer sind die anderen? Dann hatte ich irgendwie ein Material in der Hand, weißt du so.
Und welche Erkenntnisse ziehst du da dann raus aus diesen Studien?
Jetzt kommen wir gleich ans Eingemachte. Ja. Also wir sind in einer äußerst äußerlichen Welt inzwischen. Und ich stelle jetzt fest, dass meine ganze Arbeit, die ich mir als Bergarbeiter der inneren Welten, würde ich fast sagen, geleistet habe, durchaus nicht unfruchtbar sind, um das andere zu durchschauen und das zu verstehen. Also eines meiner Dinge ist, dass ich denke, die Leute sind sich heute oft zu fremd geworden. Ist ganz seltsam. Sie beherrschen 1000 Techniken und kennen sich selbst nicht mehr. Und das ist etwas, was mich dann natürlich reizt, zu fragen und dann auch mal auf die Sprünge zu helfen. Da ist ein Herr zum Beispiel in einer feinen Gesellschaft und ich bin nur so abseits. Ich beobachte gerne, bin auch auf unmöglichen Gesellschaften manchmal, ganz bewusst, um zu studieren. Ne? Kommt auf mich zu, kann man nicht sagen, er dreht sich nur um, soweit ich mich erinnere, ist umringt von Damen und Herren feinster Art. Und plötzlich sagt er zu mir, sagen Sie mal, wer sind Sie denn eigentlich? Und dann sage ich spontan in sein Gesicht herein, ganz ehrlich, sehen Sie, da denke ich auch immer und immer wieder drüber nach. Und der war sowas von perplex, der Mann. Hat mich dann immer verfolgt, wo ich auch hinging, wollte wissen, was ich damit meine. Stellte im Gespräch fest, dass er ein tüchtiger, toller Mann ist, mit viel Leistung, großartig und viel Besitz und viel kennt und weiß. Aber er selbst ist ein fremdes Land für sich. Er kennt sich gar nicht. Sich völlig fremd. Und das scheint ein Symptom aber heute zu sein, nicht nur in solchen Kreisen. Und da bin ich der Meinung, und das ist mein Schluss, dass der große Reichtum steckt in uns selber. Und an dem gleiten wir ständig vorbei und rutschen ab. Und er wird uns auch fremd gemacht, glaube ich. Und ich liebe es, daran zu erinnern und dann auch gewisse Dinge zu tun, in der Kunst natürlich, um irgendwie dazu beizutragen, dass es ein bisschen mehr anders kanalisiert wird oder sowas.
Bergarbeiter der inneren Welten, das hört sich ja wirklich nach hartem Handwerk an.
Ist es auch.
Gibt es da auch Werkzeug?
Werkzeug, ja.
Dafür?
Gute Frage, Marcel. Wie soll ich das sagen?
Weil der Bergmann, der hat Werkzeug.
Ja, ich kann dir gleich ein Beispiel nennen. Ich war 15 Jahre, glaube ich, da war ich 16, 17 schon, weiß ich nicht. Da stellte ich an mir fest, dass mein Gehirn nicht genug durchblutet war. Ich konnte, wenn ich mein Bewusstsein dahin drang, war das irgendwie nicht durchblutet genug, da hinten schon. Und dann versuchte ich, das zu erkennen, was das ist, ohne schlauen Dinge, sondern meine inneren Intentionen war das. Und ich merkte, dass es weh tat, dahin zu atmen. Ich habe mich also dahin geatmet und habe gemerkt, dass diese Kammern einfach mehr Sauerstoff brauchen. Und das habe ich dann geübt. Nie was gelesen, nie was gehört. Und das nannte ich dann damals, ich habe das aufgeschrieben damals, der schmutzige Lappen. Als wenn da so ein dreckiger Lappen da vorne drin wäre, der nicht so ganz durchgearbeitet ist. Und den habe ich wahrscheinlich aufarbeiten dürfen mit der Zeit. Ich kam da so hinter. Also diese Neugierde, weißt du, die ist natürlich wichtig. Das ist so ein Beispiel. Jetzt weiß ich deine Frage, wenn du mir da nochmal hilfst.
Naja, das Werkzeug, ne, das Werkzeug zum inneren Arbeiten.
Ja, oder? Ja, das ist völlig richtig. Genau. Werkzeug für die innere Arbeit und sich selbst auch, sagen wir, auch in schwierigen Sachen annehmen, auch Schwierigkeiten annehmen und absolut bereit sein, Fehler zu machen, was ich schon mal sagte. Um herauszufinden, was ist. Und so kam ich also die verschiedenen Stationen, die ich machte, zu einer gewissen, sagen wir mal, zarten Souveränität oder sowas. Ich war ja beim Bund, war ich 2 Jahre, stell dir mal vor, ich beim Bund. Als Antityp, ja, sowieso. Aber da habe ich viel gelernt. Aber was ganz anderes, als man normalerweise glaubt. Und da gab es auch ein paar positive Sachen, aber nicht so viele, aber gab es auch. Oder ich war in der Werbung tätig. Habe studiert, natürlich war in der Werbung tätig, die ich dann durchschauen lernte mit der Zeit, studiert und dann wieder in der Werbung und nochmal hin und her. Und dann war dann zum Schluss Werbetexter, weil ich mitten im Beruf aufstand um 11 Uhr. Ich war 4 Wochen bei der Firma in Düsseldorf, stand auf, das war also ein Impuls, stand auf, schrieb einen Zettel und ging. Und dann ging ich die ganze Flure entlang, niemand war da. Im letzten Moment ging die Türe auf und ein netter Mann mit so, was weiß ich, 45, strahlte mich an und sagt, junger Mann, wo wollen Sie hin? Ich sage, ich gehe nach Hause. Wie, sagt er, ich gehe nach Hause. Ja, sagte ich, wissen Sie, den Kram, den Sie mir da aufgehalst haben, Ihre Kollegen zumindest, der interessiert mich überhaupt nicht. Ich kann was ganz anderes. Ich werde wahnsinnig Kirschen malen den ganzen Tag für was weiß ich, eine Firma, will ich jetzt nicht nennen. Und da sagte der, ich verstehe sie, sagte der dann. Aber sie hatten noch diese eine Mappe da mit diesen, das hat mich interessiert, auch ihre Texte. Tun Sie mir den Gefallen, kommen Sie nochmal wieder. Und ich dachte erst, ich habe keine Lust und so. Dann hat er mich so lange umgarnt, bis ich am nächsten Tag mit der großen Mappe vom Abschluss dahin ging. Und dann schaute der sich schmunzelnd die Texte an und die Fotos. Ich war damals wirklich Fotograf, so mit Natur und Velo wurde neu entdeckt und so. Das Velo. Und dann sagte der, wissen Sie was, ich habe eine Idee. Sie werden für 6 Wochen Probe die rechte Hand vom Cheftexter. Dachte ich, oh, nicht schlecht. Wollen wir mal gucken. Und dann wurde ich Chef, weil ich die rechte Hand vom Cheftexter. Das war ein ganz anderer Sprung, ganz anderer Bereich und sehr kreativ. Weißt du, die Firmen, will ich alle nicht nennen jetzt, große bekannte Firmen. Und der Chef, der war sehr nett, der kam immer wieder rüber und sagte, Herr Hundorf, können Sie mir helfen? Ich habe da jedes Problem. Und dann sagte ich, lassen Sie mir Zeit. Manchmal sagte ich auch, ich gehe in den Park. Gehe in den Park und da konnte ich am besten denken, lief immer belaufen, da habe ich die besten Ideen. Und dann kam ich zurück und sagte ihm den Satz. Und sagte, das ist er, drucken wir sofort. Das ist so ein Erlebnis, das weiß ich noch genau. Und dann waren die ganzen Wände voller Texte für die Kaffee- und Kakao-Geschichten und was weiß ich, Moscherie-Geschichten und was weiß ich. Und irgendwann fing ich plötzlich an zu schreiben, Gedichte zu schreiben. Und eines dieser Gedichte habe ich euch damals vorgelesen bei der Sitzung, ersten Sitzung. Das ist der Draht.
Dann tust doch auch jetzt uns noch mal vortragen. Sagen,
oh ja. Das ist so, der geht so. Sie glauben wohl, ich sei nicht ganz normal. Glauben Sie das nicht? Ich habe da noch so einen kleinen, unauffälligen Draht nach unten, da wo der Boden ist. Du liebes kleines Drahtilein, sag ich zu ihm, was willst du denn, du Putzilein und Klimper mit dem Kopf? Doch geh mir wehe, sagt der Draht, du wirst über mich stolpern, wenn du keinen Kontakt zu mir hast. Seitdem gehorche ich ihm, dem Draht, und frag ihn jeden Abend ganz schüchtern um seinen Rat. Solche und andere Gedichte hingen also an der Wand, wo der Kontakter von den großen Firmen immer schaute, was ich gerade mache und fragte immer, was machen Sie da? Ich sage, ich schreibe Gedichte. Und dann wurde es aber immer mehr. Nach einem halben Jahr war nachher die ganze Wand, verdrängten die Gedichte immer mehr die Werbekisten, die ich gemacht habe. Mein Chef sagte schon, was ist das, was ist mit Ihnen los? Als es voll war, habe ich gesagt, ich muss jetzt gehen. Ich habe was völlig anderes drauf. Ich muss was anderes machen.
So dann hast du gekündigt dann. Ne? Aber sie haben dir ein halbes Jahr lang die Freiheit gelassen und du hast sie dir genommen. Und
ich war auch sehr aktiv. Das war gedruckt, das war in den Medien drin, all diese Dinge. Deshalb wollte ich ja wissen. Ich wollte ja wissen, ob ich es kann. Ne? Das wurde auch gefördert und ich verdiente gut und so. Und die wollten mich auch haben. Das war bei jeder Firma so, wo ich abhaute, wollten die mich eigentlich behalten. Das war so ein bisschen der Stolz vielleicht, aber der Stolz genügte mir nicht. Ich brauchte einfach das Wissen. Und so, was kommt denn jetzt? Und danach kam Wüste bei mir. Ich schrieb da nur über Wüste. Ich denke, was ist mit mir los? Was suchst du? Was ist mit Wüste? Und es waren Packen von großen Dingen, wo ich sonst drauf zeichnete, schrieb ich diese Texte. Und dann hatte ich plötzlich eine Erfahrung. Ich stehe am Fenster meines Elternhauses, wo ich zu Gast bin, und ein Kugelblitz kommt auf mich zu. In Form einer, wie eine Granate so ungefähr, es patscht richtig. Ein Gedankenblitz offenbar, und sagt mir, mach Theater. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Das war ein Jugendtraum von ganz, ganz weit früher. Das traf mich unglaublich. Und dann habe ich das hin und her gedreht, bis ich merkte, da ist was dran. Und eines Abends ging ich dann über die dunklen Straßen meines Studienortes und hier wurde angesprochen von einem Inder. Genau genommen war das ein aus Kalkutta. Die heißt noch ein bisschen anders. Habe ich gleich den Namen. Und sagte zu ihm, ich habe gehört, du willst Schauspiel und Regie studieren. Ich helfe dir. Ich wusste, er war Student dort. Und ich dachte, ja gut, okay, wenn du mir helfen kannst. Und dann habe ich mit dem gearbeitet, die erste Rolle, und das war der Hammer. Da bin ich aus mir heraus geprügelt worden, sozusagen. Ne? Der hat mich scharf rangenommen, aber wie? Und das war die Rolle vom Jean Cocteau, liest deine Zeitung. er die ganze Nacht auf seine Frau wartet und durchdreht. Und dann kommt die und dann ist das ein Riesentheater. Und das hat er aus mir heraus, die Schwächen, die ich natürlich habe, hat er gesagt, das ist gut, das musst du zeigen und so weiter und so fort. Das war die erste Rolle. Und dann habe ich die nächste Rolle total anders, die Totenrede von Cäsar, von Marc Anton, Shakespeare, ne? Für mich gearbeitet. Also ein völliger Gegensatz wieder. Man hat ja Gegensätze in sich. Und dann kam dazu noch eine Rolle. Was war das denn nochmal? Marc Anton. Also, Tasso. Meine Lieblingsrolle von Goethe. Tasso. Bist du aus einem Traum erwacht? Und hat der schöne Trug auf einmal dich verlassen? Hat dich an einem Tag der höchsten Lust ein Schlaf gebändigt? Hält und ängstet nun mit schweren Fesseln deine Seele? Ja. Du wachst und träumst.
Hast du die ganzen Rollen noch drauf und die Gedichte von damals aus der Werbe, wie lange ist das her? Das ist
ja, die habe ich schon, das sind Teile von mir geworden dann, ne? Manche Dinge, manche Rollen auch. Und damit habe ich dann das Vorsprechen gemacht und dachte, da verknall ich völlig durch. Aber ich habe es auch gesagt, ich muss es machen. Ich habe keine Erwartung gehabt, ich muss da durch. Und diesen Mut, da bin ich dankbar, den habe ich irgendwie mitbekommen oder ich weiß auch nicht wie, diesen Mut, was zu wagen. Ne?
Bei welchem Theater war das?
Das war kein Theater, sondern es war die Volkwang Hochschule für Musik, Theater, Tanz. Ganz berühmte Schule. Ich hatte vorher an der Parallelschule Grafikdesign studiert und ging dann, ich wollte eigentlich auch nach München, war auch nach München gefahren, habe dann aber dort studiert, weil das irgendwie besser war. Und habe dort diese Aufnahmeprüfung gemacht und saß dann anschließend zusammengebrochen, kann man nur sagen, in dem Stuhl vor dem Flur. Und dachte, Gottes Willen, ich war völlig leer, völlig fertig, gezittert auch natürlich, wir stehen auf der Bühne, man sieht ja niemanden, wird angeblendet und dann dachte jemand, ja, machen Sie weiter oder was weiß ich was.
Dein Tasso hast du da gemacht.
Eigentlich, ne? Ich sitze also zusammengebrochen in dem Stuhl. Naja, ich erzähle dir aus dem Nähkästchen, aber so war es halt.
Das ist ne? Schön.
Und dann legt sich, als ich die Augen zu hatte, nach langer Zeit so eine ganz große Hand auf meine Schulter. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Mach ganz vorsichtig die Augen auf und guck in das Gesicht eines alten Mannes, der einen Hut auf hatte. Und er sagte zu mir in die Augen so rein, Sie waren wunderbar. Das war für mich damals. Es war ein Wahnsinnssprung, weil mein Traum war, Schauspieler zu werden. Den habe ich weggedrückt. Das habe ich, ja, meine Eltern sagten, nee, darüber habe ich gar nicht geredet, ich habe es gar nicht verraten. Ne? Wollte auch freie Kunst studieren, sagten, ich mache Grafik, kannst du Geld verdienen. Immer was Eltern auch zu Recht auch, verstehe ich gut. Habe auch in der Grafik viel gelernt und viel gemacht, was mich heute noch interessiert. Aber ich bin kein Grafiker von Herzen. Mein Herz ist anders. Und Schauspieler bin ich eigentlich auch nicht ganz. Aber gut, ich konnte das aber. Hab dann ein tolles Studium gehabt, ein Wahnsinnsstudium. Das war wie eine Neugeburt, das Ganze. Wobei ich nicht der Typ bin, der jetzt so viel palabert und rummacht als Schauspieler, sondern ich komme dann sehr von innen her. Und das konnte ich wohl und das haben die auch gefördert irgendwie, ohne dass ich das so merkte. Und das habe ich dann so da gemacht. Das war also diese Zeit, ne?
Und dann hast du aber kein längeres Engagement am Theater dann gehabt, doch?
Oh ja. Ich wollte es dann auch wieder wissen. Das ist so da immer so die Art. Ne? Was ich nicht vergessen darf, ist, dass ich seit fast Anbeginn des ersten Studiums für mich begann zu malen. Und für mich begann auch zu schreiben. Also das sind ganz wichtige Aspekte dabei. Das waren so die Nebenflüsse, die eigentlich später zu Hauptflüssen wurden. Ne? Und auch im Theaterstudium habe ich noch ein Jahr ein Atelier gehabt und intensiv gleichzeitig gemalt. Ich wollte nicht, dass sie weg, jetzt das nächste. Nein, das waren Teile. Ne? Hab noch ausgestellt, eine große Ausstellung gehabt. Und dann räumte ich mein Atelier zusammen, habe dort eine Bühne gebaut, wo ich dann meine Rollen lerne. Und die mussten dann warten, die Bilder.
Und dann kamen sie wieder zurück.
Irgendwann kamen die zurück. Irgendwann hingen die in Gießen, war mein erstes Engagement. An den Wänden immer. Und ich freute mich, dass ich sie hatte. Aber ich konnte nicht weiterarbeiten. Das habe ich dann auch so beschäftigt natürlich, ne, mit den Rollen und das war ja auch spannend.
Und dann gab es eine Malblockade, war das sowas wie?
Eine was?
Eine Malblockade, war das sowas?
Ja, vielleicht ist das eine Blockade, vielleicht ist das aber auch ein scharfes Wort dafür, ich weiß nicht genau, der innere Strom wird anders gelenkt, weißt du.
Du warst dann einfach fokussiert aufs Theater.
Genau, und man ist so beschäftigt, man kann dann auch das lassen, das ging auch. Zwischendurch habe ich dann schon mal was gemacht, aber das war wenig. Das ging aber dann, wurde dann anders, als ich dann auf eine Bühne kam, die mir überhaupt nicht gefiel, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, das war eine Katastrophe. Da habe ich den Karl Moor gespielt, schwierige Rolle.
Die Räuber?
Und ich habe das auch eigentlich gekonnt, nur es war eine Bühne, die sich gerade zusammenraffte aus ganz verschiedenen Leuten und weder der Intendant noch der Regisseur hatten irgendwelche wirklich guten Fähigkeiten. Eine Katastrophe, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und ich habe unter der ganzen Inszenierung so gelitten, dass sie mich zum Psychiater geschickt haben. Aber der Psychiater war viel kränker als ich. Die sagte, machen Sie weiter unbedingt, da muss kontinuierlich und so. Ich sage, was erzählt der mir da eigentlich? Der ist krank, der Mann, lass das den Mann in Ruhe. Bin ich da erstmal ausgestiegen eine Weile. Und kam dann, Angebot, ein Jahr später, nach Tübingen ins Zimmertheater. Habe dort... Ich wollte dort gar nicht hin, weil mir die Bühne zu klein war. Ich denke, was soll ich denn hier? Aber alles hat mich bequatscht und meine eigene Frau auch, glücklich in Tübingen zu sein, klar, ne? Ich dachte, okay, machen wir mal, mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann machte der Voran, Von Schmitters. Ein Dada-Stück. Aber großartig inszeniert. Mit einer Bühne, die er ausgegraben hat, also er hat die Bühne völlig verändert. Er hat das ausgegraben, diesen Keller, den Hauptkeller, hat ihn vertieft in eine Achse da reingemacht und da die Bühne drauf gebaut. Da saßen die Leute in der Mitte und wurden von uns immer gedreht. Und wir spielten außenrum. Das war schon mal von der Anlage interessant. Und dann, was er inszenierte, wurde große Inszenierung, die deutschlandweit bekannt wurde. Und ganze Intendanten kamen und guckten sich das an und so. Das habe ich da gemacht, dann machte ich wieder eine Pause, dann schrieb ich nur Gedichte. Und mittendrin dachte ich, ich muss spielen, es fehlt mir, werd verrückt und so. Dann habe mich am LDT gemeldet. Und am LDT habe ich vorgespielt, das war auch okay, glaube ich. Dann fragten die, warum kommen Sie zu uns? Und dann wollten die so ideologische Sachen hören. Ich bin kein Ideologe, ich bin weder rechts noch links, das halte ich beides nicht aus. Das ist für mich ganz schwierig. Und da sagte ich, nur einfach, die Zeit war reif. Da guckt nämlich vollkommen. War die Wahrheit für mich. Ne? Dann habe ich da gleich wieder bei den Räubern gespielt und dann ging das Theater los. Aber diese Zeit war eine sehr, sehr harte Zeit, weil es war mafiös natürlich, wie am Theater oft. Ne?
Ja?
Wie? Ich kriegte dann die Rollen nicht, die ich eigentlich brauchte. Oh. Und es war furchtbar. Ging bei anderen teilweise auch so. Aber bei mir war es extrem, weil ich dann auch meine Meinung sagte zwischendurch. Aber 3 Jahre habe ich das ausgehalten. Dann merkte ich, du bist hier falsch. Am Theater überhaupt. Weil es sind 2 Ebenen. Je besser man ist vorne und arbeitet, je weniger wird man geliebt. Das ist einfach zum Kotzen. Das gibt Ausnahmen. Es gibt sehr nette Schauspieler auch. Aber das passiert häufig. Und mir ist es besonders extrem passiert. Und ich habe mich dann verabschiedet quasi mit einer Rolle, wo man mich nicht erkannte. Man hat mich zugeschminkt dann. Da habe ich dann gespielt den alten Werle in Ibsen, die Wildente. Das ist eine sehr schwierige Wahnsinnsrolle, weil sehr alter Mann, der kommt dann so auf die Bühne und scheißt seinen Sohn zusammen. Schweinkapitalist. Das habe ich spielen können, richtig. Ne? Und damit habe ich mich quasi verabschiedet und bin verschwunden.
Deine letzte Rolle sozusagen am Theater.
Ja. Ich habe später nochmal was aufgenommen. Zu Gast habe ich gespielt. Mit Spaß, weil es so frei war. Dann ging das. Ne? Und dann kam mit einem riesigen Ruck die Malerei zurück. Und zwar mit einem Hunger danach, dass mir keiner mehr reinredet. Mit einem Hunger danach, frei sich entfalten zu können. Mit einem Hunger nach ganz offener Kreativität. Hab dann am Anfang noch Unterrichte gegeben, auch Schauspielunterrichte. Ich hatte die Scheune aufgemacht, Kunst in der Scheune in Entringen. Da war unten eine Bühne drin, da habe ich alle 4 Wochen eine Veranstaltung gemacht. Und habe dann auch dort Unterrichte gegeben. Ich hatte 3 Schüler, Schauspielunterricht, witzig, ne? Eine Opernsängerin dabei und sowas. Hab dann selbst auch ein Theaterstück inszeniert später. Das war bei der Landeskulturschau oder was in, damals gab es eine Landeskulturwoche oder sowas in Tübingen auch, wurde ich eingeladen, kamen die Leute rausgefahren. Wo steckt der Mensch, hieß das Stück.
Selber geschrieben auch dann?
Bitte?
Hast du das selber geschrieben?
Ja, klar.
Geschrieben und inszeniert. Und
vor allem auch inszeniert, die Bilder selbst auch entworfen. Ne?
Das muss ja mit das Bühnenbild.
Ja.
Da sind deine Talente zusammengeflossen dann.
Die sind zusammengeflossen, hast du völlig recht. Und das sind natürlich so Ausnahmesituationen, aber die habe ich auch gerne gemacht. Und war zwischendurch auch mal eingeladen. Sudhaus war das übrigens. Ich bin im Sudhaus vor, weiß ich, 20 Jahren. Wie lange ist das her? Da spielte eine Gruppe ein südafrikanisches Stück. Und die waren toll. Ich war begeistert plötzlich. Ich kannte die nicht, wusste den Hintergrund nicht. Und dann blieb ich da. Und dann dachten die, warum sind sie denn noch hier? Jetzt sag ich, ich muss euch kennenlernen. Das ist einfach toll. Ne? Und die haben mich später eingeladen, eine Rolle zu spielen. Und das war auch toll. In Frankenland haben wir das gemacht, auf dem Dorf, sind dann rumgefahren.
Kannst du das alles ein bisschen chronologisch einordnen?
Den
chronologisch eingrenzen jetzt gerade? Was bist du von Jahrgang?
Ich bin von Jahrgang, den verrate ich doch nicht.
Okay.
Aber 1892, ja. Glaube ich,
das war ein Dinosaurier.
Mein Vater ist 1882 geboren. War 35 Jahre älter als meine Mutter. Da fängt der Schiebe schon so ein bisschen an, ne? Ich habe beides sehr viel von denen und musste dann gucken, wie ich damit klarkam. Ne?
Okay, dein Alter verraten wir nicht, aber wann bist du nach Tübingen gekommen? Wann war
durch das Zimmertheater.
Ja, aber wann war das?
Das war 76.
Also du bist schon richtig lange hier
in Tübingen. Ja, richtig lange hier. War zwischendurch auch immer wieder in Berlin, in München am Anfang, Berlin, jetzt oft in Hamburg. Aber München, Tübingen war so das Mittelding. Kinder natürlich auch, ne? Eine tolle Frau, der ich sehr viel zu danken habe. Wir waren nicht mehr zusammen, aber sie hat den Laden geschmissen quasi mit den Kindern. Und da danke ich natürlich ganz viel. Es ist für einen Mann, der kreativ ist, ganz wichtig, dass eine Frau da ist. Ne? Total wichtig. Und das hat die irre gut gemacht. Und ja, und dann, naja, gibt es auch Spannungen natürlich. Aber ich musste meinen Weg gehen. Das hat sie dann mit der Zeit begriffen. Und hat dann ihren Weg gemacht. Und dann ich Tübingen auch. Das macht ganz viel aus, dass beides da ist. Ne? Und dann die Scheune hatte ich zuerst. Jetzt habe ich das Milchhaus. Also wo ich frei verfügen kann und ganz wichtig.
Was sind das für Räume? Scheune in Entringen?
Das war zunächst eine Scheune, die ich ausgebaut habe. Ich war als Kind in einem Dorf mal und da war ich verliebt in Scheunen als Kind. Und das war ein Traum. Und eines Tages hatte ich den Traum vom Weißen Raum, den gibt es auch, den Traum. Das lag aber weiter vor, muss ich nicht alles erzählen. Aber es hat einen ähnlichen Aspekt. Ich brauchte einen großen Raum, den ich selbst verändern kann. Weil Scheune hat ja viele Möglichkeiten. Und fand den schließlich in Entringen. Und habe dann den Vertrag bekommen, auf gar nicht viele Jahre. Aber ich habe dann, der Umbau war die Miete sozusagen. Das konnte ich mir jetzt gar nicht anders leisten. Und habe dann dort unglaublich reingehauen. Ich wusste, jetzt habe ich was nachzuholen. Die Theaterjahre waren gut, waren wichtig, aber die haben natürlich auch ein bisschen was weggenommen. Ich habe zwischendurch auch mal gemalt, aber nur peripher und habe dann aber noch am Theater, noch in den Restjahren des LTT, im Schwarzwald hat mir eine Hütte angefangen zu malen. Alles so Übergangsgeschichten. Und habe da gemerkt, dass man mit einzelnen Strichen eine ganze Landschaft malen kann. Aber warum machst du das überhaupt? Das trieb mich dahin. Und habe das dann weiterentwickelt und als dann Theater vorbei war, konnte ich da drauf springen und habe dann das richtig groß, intensiv gemacht. War ständig draußen, also zu Hause war mein Zuhause und drinnen gewohnt. Und den Rest habe ich dann zum Schluss im Atelier gemacht. Und da war Platz und Zeit, das war wunderbar. Und da habe ich meine wirklich wichtigen Bilder machen können. Damals fing das schon an. Mich da reingestürzt, sage ich dir. Weißt du, ich fühlte mich verantwortlich für das, was da Pause hatte, ne? Aber hatte mit großer Freude und dann Unterrichte gegeben wieder und damit Geld verdient und sowas.
Wie kannst du deinen malerbildenden künstlerischen Ansatz beschreiben? Wie bist du rangegangen? Was ist welche Techniken hast du angewandt?
Es war zunächst meine Mutter, die sagte, jung, mal. Also als Kind. Will ich jetzt nicht lange erzählen. Aber es ist wichtig, dass so ein Hinweis kommt. Ne? Du kannst schön malen. Ich war aber jemand, der mehr baute. Und mehr rumfantasierte, aber sie hat gesagt, mal. Da kam es so ein bisschen, das waren wahrscheinlich so Stifte, nehme ich an. Später war es Aquarell. Wir machten Bauhausübungen im ersten Studium, Volkwang-Schule für Gestaltung. Die waren im Bauhaus hier verpflichtet. Wir machten also sehr didaktische Dinge, die das Bauhaus auch gemacht hat früher. Das war vor allem mit Tempera, Aquarell und Zeichnung natürlich sehr viel. Und das hat mich inspiriert, auch zur Malerei hin. Ich habe also angefangen zu malen, im ersten Studium schon und im zweiten weitergemacht, wie ich schon sagte. Und das war dann alles fließend eigentlich. Fließend oder zeichnerisch. Ich habe viel gezeichnet auch. Und später diese Schwarzwaldkiste, von der ich dir erzählte, die hat gebracht, dass ich dann mich der Natur zuwendete, was ich vorher gar nicht gemacht habe. Schon, wir hatten Bäume natürlich zu zeichnen und sowas im Studium, das ist klar wichtig, ne? Aber das wirklich das Aufmerksamwerden auf die Natur in seiner unglaublichen Kraft, mitten in dem sich entwickelnden Medienzeitalter, mittendrin, also noch mal, oder mehr am Anfang. Ich sagte, ich brauche ein anderes System, sagst du was. Saß ich da mitten im Schwarzwald und machte das und habe mich daran, ja, gesättigt, kann man sagen, gesund gemacht, kann man auch sagen. Ne?
Moderne Romantiker, sowas?
Ja, ich liebe natürlich die Romantiker, aber wir leben in einer anderen Zeit und wir nehmen Versatzstücke davon mit rein, wir haben das alle ein bisschen in uns. Romantisch war in ganz Europa, gerade in Deutschland, ganz, ganz ausschlaggebend. Das haben wir als Deutsche mit in den Genen, glaube ich, drin. Aber ich habe das auch sehr real gemacht. Ich habe das verwandelt. Ich habe gemerkt, ich muss Schriftzeichen finden, die man heute besser versteht. So war meine Intention, glaube ich. Und dann sagten die Leute bei meinen ersten Bildern, ich erkenne die gar nicht. Ich sage, gehen Sie mal 30 Meter weg, dann können Sie sie erkennen. Weil immer Pausen drin sind bei mir. Wie in der Musik, Pausen. Und diese Pausen sind auch ein großes Geheimnis. Und wenn man näher kommt, und der Stil hat sich sicher auch verändert, merkt man, dass diese Pausen großen Sinn haben und das Ganze zusammenhalten. Und das Ergebnis vom Ganzen war, dass ich zwischendurch in der Scheune sagte, das ist ja ein Wahnsinn. Natur ist ein Wahnsinn. Wir haben es überhaupt nicht begriffen. Das ist ein System, was nur aus Details besteht, aber aus einem grandiosen Zusammenhang. Jeder Busch, jede Wurzel, jedes Ding, alles hat immer miteinander zu tun. Das lernt man dort erkennen, wenn man draußen ist. Ob ich auch im Meer bin oder irgendwo am Arsch der Welt, pardon, aber ganz weit weg, irgendeinem Kontinent, ist immer das gleiche Phänomen. Das hält zusammen, das arbeitet aufeinander zu. Gibt natürlich auch zerstörerische Dinge, die sowohl sein müssen, aber auch unglaubliche Kraft dadurch, dass es eben miteinander verwoben ist. Wir kennen das mit den Pilzen und den Bäumen und so. Das ist überall so. Und das ist mein Thema quasi geworden, dann auch ins Menschliche rein, Zusammenhänge schaffen. Und stelle dann fest, wenn ich immer wieder einen Seitenblick dann hatte, dass die Welt heute genau das Gegenteil tut, genau das Gegenteil schafft. Nämlich auseinander treibt. Das ist auffällig geworden, dass wir zu Nummern gerieren langsam. Und das ist irgendwie ganz seltsam. Da ist irgendwas dran an der ganzen Geschichte, aber sie läuft falsch. Sie hat im Medium, im Mittelpunkt nicht den Menschen, sondern im Mittelpunkt das maschinelle Funktionieren. Und das ist eine Abartung. Für mich das Nebengleis eigentlich der Geschichte. Wir werden sehen, wenn wir zurückschauen. Da gibt es einen riesen Protest. Ich bin jemand, der im Kleinen die neue Renaissance vorbereitet. Da bin ich dran.
Das ist deine Mission, ja?
Ja, ist eine Art Mission. Ich bin fasziniert, habe mich mit der Renaissance sehr beschäftigt, auch mit Luther, fand ich ein grandioser Mann. Der hat es natürlich auf eine andere Weise gemacht, aber ging immer um Mächte, ne? Immer um Ersatz, Menschenersatz. Der hat ja nicht nur mit dem lieben Gott gekämpft, der hat ja mit dem Menschen gekämpft, der Luther, ne? Wahnsinnstyp, ne? Irre. Der hat nicht alles richtig gemacht, das ist auch klar. Aber in der Renaissance war es ja so, da gab es einen Mann in Italien, der hat alles platt gemacht. Wie hieß der? Savonarola hieß der. Kennst du den? Savonarola, das war ein Mönch, der sagte, wir Menschen sind nichts, Gott ist alles. Und wir müssen nur beten und auf den Knien kriechen und ständig im Gottesdienst sein und nichts mehr besitzen, nicht tanzen, nicht Freude, nicht Liebe, sondern nur Gott. Also so eine Art Gottesstaatgedanke war bei dem bereits vorhanden. Ne? Und das hat aber die Leute ergriffen, weil das war ein irrer Redner. Der hat die Leute gepackt und auch ihre Schuld und so weiter, bis nach Rom hin. Und in Florenz saßen ein paar Leute, die sammelten sich am Tisch. Das war der Medici, der habe gleich den Namen. Dann gab es einen großen Philosophen, dann gab es einen Mathematiker, dann gab es einen Literaturmenschen, gab einen Künstler, Leonardo, der unser großer Künstler aus Dings wurde dazugehoben, der war noch sehr jung. Nicht Leonardo, sondern der andere, der den Dom gebaut hat oder der die Bilder groß gemacht hat. Wir wissen das doch alle. Ja, ja. Haben wir gleich.
Namen, ne? Schall und Rauch.
Ja, ja, ich weiß. Und es waren 5 Leute. Und die haben gesagt, es geht nicht so weiter. Wir müssen nur aufpassen, dass sie uns nicht erwischen. Wir müssen was Neues gründen. Und die haben da bei den Griechen nachgearbeitet und geguckt, was die gemacht haben. Philosophisch, literarisch, künstlerisch, von der Lebensart und so weiter. Haben das nicht einfach kopiert, sondern neu übersetzt. Und das wurde dann die Renaissance. Das war ein unglaublicher Hammer, der da passierte.
Und dasselbe machst du jetzt quasi mit deinen Mitteln, mit anderen Mitteln.
Ja, ich bin ganz zart, nur ich möchte nur an die Natur erinnern. Ne? Verstehen Sie, das geht jetzt mal, ist ja, aber damals war es ja umfassend mit, ich hätte gerne ein Team, weißt du, so ein Team wäre klasse.
Lass uns nochmal auf das Schreiben, auf das Wort und auch auf das Lesen jetzt zurückkommen, weil Mittwoch ist eben deine Veranstaltung da, ja, Lesen am Dresen im Blauen Salon. Und das, du hast gesagt, das Schreiben war bei dir immer auch schon seit der Jugend parallel, hast immer eine Kladde gehabt und
da handschriftlich. Nein, ich hatte Vorbild. Ich hab irgendwas geschrieben, glaube ich, meine Eltern schrieben, glaube ich, Gedichte und sagen sich gegenseitig was vor. Was gab es ja damals noch? Das war aber, ob das jetzt gezündet hat, glaube ich nicht. Es war mir ein Klassenkamerad, der stand plötzlich in der Zeitung auf der Kinderseite mit 12 oder 13 Jahren. Da dachte ich, boah, der schreibt Gedichte. Eines Tages sagte er mir, das kannst du auch. Sagte ich, ja, ich habe schon mal was geschrieben. Aber und dann habe ich so meine ersten Gedichte geschrieben, kam auch in die Zeitung. Und sehr witzige, nette Sachen eigentlich. Aber an was ich erinnern möchte, ist mir was ganz anderes. Das war nämlich ein anderer Mensch. Der saß, glaube ich, damals in Hamburg beim Konsum. Kennst du den Konsum vielleicht noch? Den gab es ganz früher. Das war so ein anderes Aldi von heute, weißt du, aber ganz einfach, Konsum. Und der hatte eine Zeitung, eine Kinderseite darin. Und da wollte ich gerne rein und habe dann mit dem Kuli so einen Zwerg abgemalt, so abgedrückt und mit so einer Tanne und sowas. Ich war 14 Jahre, weißt du, dem geschickt. Und das ist jetzt entscheidend, dass so ein Mensch dann da ist. Dann schreibt er mir zurück, junger Mann, ich danke Ihnen für Ihre Post, dass Sie das da abgeschrieben haben, aber Sie haben das gar nicht nötig. Sie können selber was machen. Sie können sie selbst schöpferisch genug, oder so ähnlich hat er geschrieben, oder du hast mich geduzt, mach doch mal selber was. Lass dir was einfallen und schick mir das ein. Und so ein Mann ist total wichtig, dass er einen Mut macht. Ne? Mein Bruder kam rein, las den Brief und lachte mich aus natürlich. Ne? Weißt du? Ich sagte, nee, guck mal, was er mir da schreibt. Dann habe ich das gemacht. Und das war ein Gedicht und das war ein Bild. So ein Scherenschnitt so, oder so ein Druck mit Linolschnitt so. Und es wurde veröffentlicht. Und damit begann das so. Dann habe ich in der Kinderseite bei uns im Ruhrpott war ich, ne? BAZ und NRZ und was weiß ich, und die Rheinzeitung, Rhein-Ruhr, ne? In der Kölner Rundschau hatte ich mal ein Gedicht drin. Da war ich schon 15. Da schickte mir mein Vetter das Ding und sagte, du, ich war auf der Toilette und hab dann Zeitung gelesen, weißt du, so ein Junge, ne? Ich war noch jünger als ich. Da war ja ein Gedicht von dir drin. Und das Gedicht war folgendes, weißt du, wie das war? Habe ich noch im Kopf. Es flog eine blaue Meise über die Dächer hinfort. Da entdeckte sie freudigerweise einen Schuh an einem Ort. Sie trug ihn in ein Gärtlein, und ehe sie sich versah, da hatte sie ein Herrlein, der bald ihr eigen war. Und jetzt im Schuh ganz munter, da lebt seit einem Jahr, zwitschernd unterm Holunder, eine ganze Meisenschar.
Ich meine, meine kleine das Naturthema war damals auch schon dabei.
Weißt du, so Sachen.
Was hast du ausgewählt für die Sache am Mittwoch? Lesen am Dresen, was wirst du da vortragen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich bin immer noch ein bisschen am Kämpfen, was ich da hier beim Riesenreservoir und muss sagen, so riesig ist auch nicht, aber ist ganz schön. Da sind so ein paar Dinge, denen sie glauben wohl, ich sei nicht ganz normal. Das gefällt mir zum Beispiel sehr gut von früher, ne? Oder von das habe ich als Student mal geschrieben, von Blutbäumen tropft's auf den Boden und dringt in den Rasen. ein Schauer kommt und spült alles frei. Der Baum wächst und blüht zum siebten Male. Kraft ist doch ewig, die Luft ist rein. Das ist also ganz vereinfachte so Dinge, Anne. Denn den Strom hatte ich damals geschrieben, den kann ich jetzt, der ist zu gewaltig, den merke ich jetzt nicht, ich glaube mit 19 in München. Aber jetzt hier so, die glauben, im Gucken, da habe ich so einen Tipp, glaube ich, da, was haben wir denn da, zum Beispiel, das Echo, der neue Tag, ja, kein Wert, kein Maß und doch ein Ziel zum Beispiel, das habe ich hier irgendwo, aber ich habe das, glaube ich, im Kopf, da habe ich es ja zufällig. Guck mal, ich schlag auf und da ist es. Ist witzig, ne? Das hab ich, wie habe ich das genannt? Erneuerung. Kein Wert, kein Maß und doch ein Ziel. Kein Urteilsspruch, kein Grad und doch so viel, was sich im Inneren zusammenbraut, gereinigt von uraltem Sternenstaub, entlässt seine Kinder zur richtigen Stunde. Er wirkt nur ein Staunen von Munde zu Munde. Die Regeln, die Zäune, wir konnten nicht wissen, werden von Stunde an eingerissen. Heraus schlüpft ein Heller, ein frischer Geselle, der hebt die Beine, tritt nicht auf der Stelle, denn er zerbrach die lähmende Form. Alles, was Hoffnung und Freude unterband, setzt er mit Werbe nun in Brand. Wo andere noch drückt die hemmende Norm, entwirft sein Geist die befreiende Form.
Kurt Hohndorf live hier im Lokalmagazin mit seinen Gedichten und auch am Mittwoch um 21.30 Uhr im Blauen Salon lesen am Tresen. Du sitzt dann am Tresen, ja, und klar, wendest dich ans Publikum und trittst da in Austausch. Wie kam die Motivation für diese Anfrage, diese Lesung mal zu machen bei dir zustande?
Das kam im Gespräch mal. Ich weiß nicht, wer dabei war, der Martin oder der, ich weiß nicht, irgendwann sagte ich, ja, ich schreibe auch Gedichte, was weiß ich. Und das bekam jemand hinter dem Tresen mit. Das war aber zweimal, glaube ich, gewesen. Mehrere Mal war das irgendwie so. Und dann habe ich es nur so erzählt. Und dann sagte mir jemand, ja, lies sie doch mal vor. Mach das doch mal. Und der Druck von mir, der musste auch langsam reifen. Ich habe auch mal dran gedacht und wusste nicht so recht, ob das der richtige Ort war. Aber hier ist nun eigentlich die glückliche Situation, dass man sich genug kennt, vertraut ist. Das macht ganz viel aus. Wenn ich jetzt fremd irgendwo hinfahre, das kann auch schon mal zünden, aber da ist es noch was anderes. Die wissen aber nicht, welche kleine Bombe ich bei mir trage. Ne? Da sind schon einige Hämmer dabei. Ne?
Echt? Was hast du vor?
Nichts Besonderes. Das sind nur einfach Gedichte, die haben eine gewisse, ja, leichte Sprengkraft. Ich will nicht übertreiben, aber zum Beispiel, soll ich mal was vorlesen?
Oh ja.
Das muss ich ja ganz anders mal eben sehen. An dem Tag, an dem du den, der fängt so an dem Tag heißt es einfach. Und dann an dem Tag, an dem du den Staub weggewischt hast, wo du die Hand in das Triebwerk meiner Zahnräder gelegt hast, da berührst du mich. Und deine innere, Entschuldigung, ich komme raus, ich habe das nicht vor mir, ich muss das nachschlagen.
Mach das.
Ich das finde jetzt hier, das ist ein ziemlich langes Ding auch, da könnte öfters mal.
Aber es ist trotzdem enorm, wie viel du
so im Kopf hast. Soll man lieber was anderes nehmen?
Du kannst rausnehmen, was du willst. Was du aufschlägst, kannst du nehmen.
Ja, das Vorbild zum Beispiel. Der neue Tag zum Beispiel.
Nicht an dem Tag, sondern der neue Tag.
Der neue Tag, ja. Es ist eine andere Geschichte. Die andere würde ich auch gerne vorlesen, aber das ist jetzt der typische Künstler, kann man sagen. Oder der mit sich ringt und der nach außen, nach innen. Ne? Der neue Tag. Das ist mein Tag. Unabdingbar meiner. Mir dazwischen kommen oder stören, das kann keiner. Denn schon am Morgen früh am Himmelssaum wurde mir eröffnet dieser helle Wandlungsraum, wo das Fieber dieser Welt, der Hektik Wahn für Ruhm und Geld, in aller Ruhe wird abbestellt. Nun zieht ein tiefes Atem durch den weiten Raum. Die alten Bilder weichen wie aus einem Tagestraum. Dahinter scheint nichts arg oder befremdlich gar. Es fehlt dir jede Furcht und sonderbar löst sich daraus, aus Himmels Saumes Rücken, ein über alles greifend, wunderbar Beglücken. Ein Nicht-mehr-Sein wie sonst, ein Aufgehoben, mit Nebel, Wolken, Licht, ganz zart verwoben. Ich bin ganz nah bei mir, das heißt, ganz nah am Kern, wo ich verspüre der Unendlichkeit, so gar nicht fern. Hier gibt die Botschaft mir das Bild vom eigentlichen Traum. Ich baue mir die neue Welt in diesen hellen Raum.
Der neue Tag eines Künstlers. Aber du beschreibst schon, es sind viele Sachen aus deinem Alltag, aus deiner, woraus schöpfst du beim Schreiben?
Ich habe einen sehr starken Draht nach innen. Du hast gehört, den Draht nach unten, sehr starken Draht nach hinten. Ich habe die innere Beziehung sehr, durch die verschiedenen Tätigkeiten, die ich hatte, sehr stark kultivieren dürfen, können, wollen. Und bin davon überzeugt, dass es bei anderen auch so ist, wenn die sich darum kümmern. Wir haben, das ist so mein Ding, mein woran ich überzeugt bin, wir haben Goldadern in uns, die wir nicht kennen. Und wir müssen was tun, um dahin vorzustoßen. Daher kommt das. Und dadurch die Drähte und dann nach außen natürlich auch, ich sag mal, Antennen nach außen. Wir kennen das ja von der Technik, Antennen. Aber wir haben selbst können Antennen ausspannen und können ein Gespür dafür kriegen, wie das Wetter morgen wird zum Beispiel. Oder wie diese Frau da vorne in der Ecke wohl gepolt sein könnte, die mich jetzt gerade so nett anguckt. Oder die mich nicht anguckt, wie was auch immer. Oder der Gedanke. Was für ein Gedanke habe ich denn da? Das liegt vielleicht an dem vielen Laufen. Ich laufe so viel. Morgens, nach dem Aufstehen, laufe ich jeden Morgen. Und zwar keine Hektik, kein Sport in dem Sinne, sondern ich höre auf meinen Körper und laufe durch den Acker. Wir haben so herrliche Felder, so hoch, Richtung Reusten. Und da kann man wunderbar laufen. Das mache ich jeden Tag. Und während ich laufe, habe ich Gedanken. Da löst sich was. Der Schlaf löst sich ab und das Unterbewusstsein kommt raus und das ist dann irgendwann auch eine geistige Geschichte, weil die Landschaft ist ja sehr geistig. Ich sehe dann da hinten die Alp liegen, die Kapelle da hinten, die Wälder, den Schönbuchrand, tolles Panorama. Und das kriege ich Jahr ein, Jahr aus mit, jeden Tag. Und dadurch hat sich sowas geklärt, gedanklich auch. Komm oft zurück mit einer Idee. Oder ich habe sie morgens schon mal bei guten Zeiten, schreibe das sofort auf, wenn ich wach werde. Ich habe zum Beispiel einen Satz mal gefunden. Ich werde morgens wach und denke, was hast du da im Kopf? Und dann kam also ein total kompakter Satz, der heißt, der Kern der Schöpfung ist die Gestaltung der Widersprüche.
Das ist ein gutes Schlusswort. Das stand auch in deinem Text, den du für die Veranstaltung quasi aufgeschrieben hast. Der Kern der Schöpfung ist die Gestaltung der Widersprüche. Vielen Dank, Kurt, dass du da warst und ich wünsche dir eine tolle Lesung. Vielleicht ist es ja der Anfang von einer Reihe. Lesen am Tresen, immer wieder mit dir. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja.
Toi, 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 danke, dass du da warst.
Ich bedanke mich auch, habe mich gefreut.
Sehr gerne.